Stängel der großen Brennnessel werden in Mitteleuropa schon seit der Altsteinzeit vor mehr als 30.000 Jahren ihrer Fasern wegen gesammelt. In neuerer Zeit gab und gibt es mehrere Projekte, die die Brennnessel als recht anspruchslose Lieferantin weicher, glänzender Fasern wieder modern machen wollen. Warum diese Projekte bislang nicht wirklich erfolgreich waren, darüber spreche ich heute in einer weiteren Folge unserer Faserreihe mit Constanze Derham vom Verlag Texte und Textilien. Nachhaltige Materialien, großartige Handwerkerinnen, inspirierende Veranstaltungen. Ich stelle für dich einen bunten Strauß textiler Themen zusammen im Textilportal Podcast von und mit Gabriele Brandhuber. Schön, herzlich willkommen, Constanze, zu einer neuen Folge des Textilportal Podcasts und heute einer weiteren Faserfolge. Wir wollen heute über die Brennnessel sprechen.
Ja, hallo.
So, ich hatte ein bisschen bei der Recherche jetzt den Eindruck, ich kenne das alles schon. Wobei, ich kenne sie ja natürlich nicht, weil die Brennnessel ist eine andere Faser, aber in vielen Teilen ist ja sowohl, finde ich jetzt geschichtlich, als auch im Anbau oder der Verarbeitung sind da sehr große Ähnlichkeiten zum Hanf und zum Flachs, die wir schon in anderen Folgen bearbeitet haben.
Und tatsächlich habe ich herausgefunden, dass wohl bei vielen älteren Textilien, also so aus dem Mittelalter oder noch älter, die man bisher für Leinen gehalten hat und die auch in vielen Museen halt als Leinengewebe bezeichnet werden, wenn sie ausgestellt werden, dass man jetzt nach und nach auch feststellt, dass es zum Teil sich um Nesseln handelt. Das ist nämlich, wenn man nur das Gewebe betrachtet, gar nicht so leicht zu unterscheiden oder eigentlich erstmal nicht zu unterscheiden. Mhm. Und dann muss man halt die Fasern speziell mikroskopisch oder anders untersuchen. Und man kommt jetzt so nach und nach drauf, dass manche Sachen, die man bisher für Leinen gehalten hat, in Wirklichkeit aus Nesseln bestehen.
Ja.
Also nachgewiesen ist Nessel eben auch schon sehr lange, seit der Altsteinzeit, also seit 30.000 Jahren als Faserpflanze,
ja,
weil sie eben auch in der Nähe von menschlichen Siedlungen wächst und dann gesammelt wurde.
Ja, und die bietet sich ja an. Soweit ich weiß, ist ja die gibt es zwei verschiedene oder gibt es verschiedene Sorten von Brennnesseln oder halt Fasernesseln im Grunde. Die wilde Nessel, die wir so draußen am Wegrand finden auf feuchten Flächen, die hat so, ich glaube, 7% Faseranteil circa. Und dann gibt es aber auch Fasernesselsorten mit bis zu 15% Faseranteil, die halt dann tatsächlich für die textile Verarbeitung interessant sind.
Wobei das sind wirklich diese Züchtungen, die man um 1900 oder im frühen 20. Jahrhundert angefangen hat. Mhm. Also dass man da aus Nesselsorten, gesammelten Nesselsorten aus verschiedenen Gegenden dann die untersucht hat und versucht hat zu kreuzen, um halt den Fasergehalt zu erhöhen. Und man muss noch dazu sagen, es gibt ja sowieso im Mitteleuropa zwei Sorten von Brennnesseln. Es gibt diese einjährige, diese kleine Brennnessel, das ist so eine kleine zierliche Pflanze, die irgendwie so vielleicht so 20 Zentimeter hoch wird. Und dann gibt es diese Staudenbrennnesseln, die jedes Jahr wiederkommen und auch so eine riesigen, also Gärtner werden es wissen, in vernachlässigten Ecken des Gartens neben dem Komposthaufen dann irgendwie so riesige Rhizome bilden und irgendwie jedes Jahr mehr werden. Und die bis zu 2-3 Meter hoch werden können, wenn sie schön nährstoffreichen Boden haben. Und diese ausdauernde große Brennnessel, das ist die Brennnessel, aus der man die Fasern gewinnt. Und mit der auch gezüchtet wurde.
Die ja in den meisten Gärten als Unkraut gilt, aber bei biologisch, wie soll man sagen, bei biobewussten Gärtnern und Gärtnerinnen trotzdem auch ganz gern stehen gelassen wird, weil halt auch ganz viele Schmetterlinge und andere Insekten sich da gerne dran bedienen an der Brennnessel.
Genau, und man kann Brennnesseljauche draus machen, was ja sehr nützlich im Garten auch ist.
Was ein toller Dünger ist, was unglaublich stinkt, aber ein toller Dünger ist.
Ja, genau.
Je nachdem, wie man das macht, genau. Ja, ich habe auch gefunden, dass schon im 10. und 11. Jahrhundert wirklich auch Schiffstaue und Segel gemacht wurden aus Brennnessel. Und das, also die Brennnessel hat so eine spannende, die ist immer wieder mal, gab es Versuche, auch historisch, eine Nesselgarnindustrie hochzuziehen, aber es hat nie so wirklich nie so wirklich durchgeschlagen, kommt mir vor. Mhm. Ne?
Ja, ich glaube, der Grund ist wirklich dieser relativ geringe Fasergehalt bei der also nicht gezüchteten Brennnessel. Mhm. Und irgendwie scheint es wohl auch so gewesen zu sein, habe ich gelesen, dass auch im Mittelalter, also wo möglicherweise wohl auch Kleiderstoffe aus Nesselgarn hergestellt wurden, dass das immer eine ganz regionale Geschichte war. Also bei der Leinenindustrie weiß man ja, dass da schon im Mittelalter, dass es Handelsbeziehungen gab und dass es gewisse Handelsstützpunkte gab und Leinenstoffe auch über große Strecken verkauft wurden. Und Nessel, das scheint immer eine ganz regionale Produktion, also eigentlich auch eine Heimarbeit gewesen zu sein. Und es scheint kein überregionalen Handel damit gegeben zu haben. Also das war damals schon so ein irgendwie mehr so ein Nischenprodukt, auch wohl angeblich eher was für ärmere Leute, weil die halt auch wild gesammelt wurde. Das war halt einfach ein Rohstoff, der da war, den man nicht anbauen musste und den man sammeln und verwenden konnte.
Ja, voll spannend. Nämlich Leinen einerseits, was du gesagt hast, ja auch Wollstoffe wurden ja schon im frühen Mittelalter über hunderte von Kilometern gehandelt, besonders feine Tuchsorten und so. Und, und ganz abgesehen von der Baumwolle, zu der wir ja dann später auch noch einmal eine Folge machen werden, die einfach über Kontinente hinweg gehandelt wurde, wo es riesige Handelsnetzwerke gab. Das finde ich sehr spannend, ja, dass die Brennnessel eher so im Heimbereich und ja, so wie du gesagt hast, weil sie einfach leicht verfügbar ist, ne? Die wächst an jedem Feld rein. Irgendwo, wo es ein bisschen feucht ist, da kommt die zuhauf vor und die kann man einfach leicht. Ich glaube, ein Teil der Schwierigkeit ist auch, dass im Gegensatz zum Hanf, wo ja die Fasern ganz, ganz lang sind, hat ja die Brennnessel so Knötchen im Stiel und sind die Fasern also vergleichsweise relativ kurz dann, ich glaube so mit 10, 15 Zentimeter.
Ja, oder sogar noch kürzer, also so 5 bis 7 Zentimeter sogar nur. Und sie sind wohl nicht wie bei Leinen und Hanf in Bündeln angeordnet, sondern relativ vereinzelt. Und ich habe auch gefunden, dass in so einem Stängel dann Fasern von sehr unterschiedlicher Länge und Dicke vorkommen, was dann die Verarbeitung natürlich auch schwieriger macht. Also bei Hanf und Leinen sind die Fasern einfach homogener. Die sind überall gleich dick und alle Fasern sind gleich dick und auch ähnlich lang. Und das lässt sich dann leichter industriell auch im größeren Maßstab verarbeiten. Ja. Was ich dann ganz spannend finde, im 19. Jahrhundert, wie du sagtest, gab es dann auch wirklich so ein bisschen im größeren Maßstab Versuche, dass die Nessel als Faserpflanze zu etablieren. Und ich habe da gefunden, dass das auch darauf zurückging, dass man Anfang des 19. Jahrhunderts sogenannten indischen Nesselstoff als Importware hatte. Das ist aber Ramie, also aus den so eine tropische Nessel, eine Brennnesselverwandte, die sehr schöne, sehr, sehr fein ausspinnbare Fasern enthält. Also das ist wohl die am feinsten ausspinnbare Faser, die es überhaupt gibt. Und da konnten sehr hochwertige, sehr dünne Stoffe hergestellt werden. Und da dachte man, ach ja, na, wir haben ja die einheimische Brennnessel, geht das dann vielleicht auch in dem gleichen Maße? Das ist aber eben nicht so einfach.
Sehr spannend.
Wobei ich überall gefunden habe, dass diese Nesselstoffe, die früher hergestellt wurden, dass das also nicht so ein rustikales Gewebe wohl auch war, sondern dass die Faser durchaus sehr weich, glänzend ist, cremefarben, also dass das schon auch man da mit entsprechender Verarbeitung ein sehr edles Gewebe draus machen kann.
Ja, voll spannend. Es gibt ja, weil du jetzt sagst, sehr edel und sehr glatt und cremefarben, nein, da kommen wir dann später dazu. Ich habe hier ein paar Stoffproben von Nesselstoffen, aber das erzähle ich dann später.
Ja, vielleicht sollten wir nochmal, um nochmal auf die Geschichte zu kommen.
Ja, genau, machen wir
jetzt die Geschichte. Ich rede jetzt einfach mal weiter. Ich habe mir so viel Wissen angeeignet. Das war wieder, die Recherche war wieder unglaublich spannend, weil ich auch nur so ungefähre Vorstellungen hatte. Also diese Brennnesseln nach vorn zu bringen als Faserpflanze, das hat dann auch tatsächlich was mit Konjunkturen bei anderen Faserpflanzen zu tun. Also ab 1861 wurde das nochmal forciert, weil da der Baumwollnachschub aus Nordamerika durch den Bürgerkrieg abbrach und man diese Importe nicht mehr hatte. Da gab es dann auch Kommissionen, die versucht haben, das zu fördern. Und im Ersten und Zweiten Weltkrieg war es dann auch so. Also auch Erster Weltkrieg, der Versuch, irgendwie von Baumwollimporten unabhängig zu werden. Da hat man auch gefunden, dass man Nesselfasern ganz gut mit Wolle mischen kann für Uniformen, dass das gut funktioniert. Und halt dann in den 20er, 30er, 40er Jahren. Aber es hat eben nie dazu gereicht, dass das wirklich eine große Industrie wurde.
Ja, auch da haben wir wieder Parallelen zum Leinen und zum Hanf, kommt mir vor, ne? wo vor allem Hanf auch, wo auch in Krisenzeiten oder wenn man sich unabhängig machen wollte, dann auf heimische Fasern wieder mehr zurückgegriffen wurde, um zum Beispiel eben von Baumwollimporten weniger abhängig zu werden.
Ja.
Ja, und... Genau, und im Ersten Weltkrieg habe ich gefunden, dass sich 1917 in Berlin eine Nesselanbaugesellschaft gegründet hat, die rund 300 Hektar Nesseln aufs Feld brachte und die Bürger aufforderte, sammelt Brennnesseln. Die haben dann 28 Reichsmark für je 100 Kilo getrocknete Nesselstängel bekommen. Und aber das ist dann irgendwie auch wieder im Sand verlaufen, weil es unter anderem, weil es einfach keine Textilfabriken gab, die diese Fasern dann weiterverarbeitet hätten. Ja. Das, sehr spannend. Na, und dann gibt es ja diese Sammlung von Brennnesselsorten an der Uni Hamburg, oder?
Ja, das fand ich auch ganz faszinierend, dass es da in den 30er Jahren, glaube ich, in den 30er bis 50er Jahren Kreuzungs- und Zuchtversuche gab, um den Fasergehalt zu erhöhen. Und das gelang wohl auch. Also man hat wohl Sorten erzeugen können, die bis zu 12% oder 15% Faseranteil dann haben. Und dass man, als diese Forschung irgendwie dann auch ausgelaufen ist, also weil der Forschende dann wahrscheinlich auch dann irgendwie in Rente gegangen ist oder sowas in der Richtung, also nicht weiter betrieben wurde, dass man dann über Jahrzehnte diese Pflanzen weitergezogen hat auf so einem Versuchsfeld, also dass man die einfach erhalten hat.
Um quasi Samen zu gewinnen, ne? Also eine Samen, wie heißt denn das, so eine Art Samendatenbank im Endeffekt, oder Samenbank, ja?
Ja, ich glaube, mit Getreidesorten und anderen Nutzpflanzen wird das ja auch gemacht, aber bei Brennnesseln, ich stelle es mir irgendwie lustig vor, dass man so ein Versuchsfeld hat, wo dann irgendwie, ich glaube, an die 30 Brennnesselsorten wachsen, die dann über Jahrzehnte gepflegt werden müssen und wo man noch gar nicht weiß, ob das jemals irgendwie eine Anwendung finden wird. Also dieses, naja, das ist halt ein wissenschaftlicher Ansatz, dass man sagt, man hat jetzt diese Sorten oder irgendwie gezüchtet und um damit potenziell überhaupt noch mal was machen zu können, muss man sie eben als Pflanze erhalten, sonst geht das nicht.
Ja, und die Samen, ich glaube, da geht es vor allem um die Keimfähigkeit der Samen, ja, wie lange so Samen keimfähig bleiben. Es ist schon eine Zeit lang her, dass wir einen Garten gepachtet hatten, ein kleines Gartengrundstück. Und da gibt es in Österreich eine Samenbank, die Arche Noah, die vor allem Gemüsepflanzen, also alte Gemüsesorten erhält und auch ein ganzes Netzwerk hat von Züchtern, wo sie dann so Jahr für Jahr die Samen quasi verteilen, damit die die Pflanzen anbauen und wieder Samen sammeln, weil solche Samen ja nur eine gewisse Zeit dann oft keimfähig sind und man 50 Jahre alte Samen nicht unbedingt gleich wieder irgendwie in die Erde steckt und die keimen dann. Vielleicht war das sowas. Ja, sehr spannend. Und aus dieser Sammlung an der Uni Hamburg gibt's ja dann die Doktorarbeit von Herrn Dreyer, die du auch ausgehoben hast.
Ja, und mit dem du gesprochen hast, das finde ich viel interessanter.
Das ist richtig. Und von daher, es wird wahrscheinlich eine zweite Folge geben müssen, wo ich einfach das Gespräch mit Herrn Dreyer, das ich auch aufgezeichnet habe, dann verarbeite, weil der einfach sehr spannend und sehr begeistert von seinem großen Steckenpferd der Brennnesselforschung erzählt hat. Von daher haben Konstanze und ich jetzt beschlossen, gar nicht zu sehr oder gar nicht so im Detail jetzt einzugehen auf den Anbau und die Zucht und auch die Verarbeitung von den Brennnesseln, weil wir das dem Herrn Dreyer in der zweiten Folge, Podcast-Folge zu den Brennnesseln, dann gerne überlassen wollen. Jedenfalls hat eben Jens Dreyer aus Hamburg 1999, glaube ich, seine Doktorarbeit veröffentlicht, wo er eben genau diese Faser, diese Nesselsorten angebaut hat und verglichen und dann auch eine Methode entwickelt hat, die, die zu vermehren, weil Brennnesseln kann man einfach nicht, oder wenn man Brennnesselsamen einfach aussät auf einer Fläche, dann kommen ganz unterschiedliche Fasersorten raus. Und um wirklich eine gleichbleibende oder diese hohe, diesen 15% Faseranteil zu erhalten, muss man die Brennnesseln vorziehen und so Stecklinge quasi ziehen im Gewächshaus und die dann auspflanzen. Genau, und das hat er da gemacht und hat dann auch weitere Jahre weiter geforscht und das ausprobiert. Und es gibt auch einige, sage ich jetzt mal, Initiativen, die dann versucht haben, kommerziell diese Fasern oder Nesselfasern anzubauen. Ein bisschen eingelesen habe ich mich in den Fall des Stoffkontors in Lüchow und da auch herzlichen Dank an Martha, eine Hörerin des Podcasts, weiß ich jetzt gar nicht, aber sie war auf jeden Fall beim Adventskalender, beim Textilportal Adventskalender dabei und hat mich dann angeschrieben und hat gesagt, ach, wusstest du, dass es da eine Produktion gab von Nesselstoffen in Lüchow? Und zwar war das zwischen 2000 und 2009, Stoffkontor. Das war ein Herr Kranz, der auf diesen Botaniker, eben auf Herrn Dreyer zugegangen ist und gesagt hat, er würde gerne in größerem Maßstab Nesselstoffe anbauen, weil die halt sehr ökologisch wertvoll sind und bei uns regional wachsen und so. Und hat das in großem Maßstab aufgezogen mit einer Aktiengesellschaft. So um 2000 wurde die gegründet, hat dann auch ganz viele Bauern ins Boot geholt. Dazu kam, dass die dann auf Brachflächen, also es gab eine EU-Verordnung, die gesagt hat, dass sie auf Brachflächen Brennnessel anbauen dürfen. Das heißt, die hatten die Brachflächen und gleichzeitig Einkünfte von den Brennnesseln. Jedenfalls dieses Projekt von Stoffkontor in Lüchow ist sehr, sehr schnell, sehr groß geworden. Und eben Martha hat mir dann auch so Stoffproben geschickt, hat gesagt, oh, ich habe da was. Möchtest du mal gern sehen und fühlen, wie sich das anfühlt? Mhm. Und das sind wirklich sehr feine Stoffe, wobei die jetzt, die ich hier in der Hand habe, was ihr leider nicht sehen könnt, aber vielleicht tun wir ein Foto dazu, die sind gemischt mit Baumwolle, nämlich also 10-40% Brennnessel und der Rest ist Baumwolle und die waren auch in so Naturfasern und mit so, warte mal, sieht man das jetzt? Und mit Mustern, also mit Naturfarben gefärbt, sehr feine Stoffe.
Ja, und irgendwie Jacquard gewebt, wenn ich das richtig sehe.
Ja, so mit Jacquard gewebt. Muster. Ja, genau. Das war, hier ist so ein Efeu-Muster und dann gibt es so eine Art Nesselmuster sogar hier.
Weiß nicht, ob man das.
Ja, da ist
ja, da musst du mal ein paar Fotos machen für die Seite zum Podcast.
Ja, genau, da mache ich Fotos davon. Mhm. Das war eine Weberei im Schwarzwald. Und genau, und das wurde halt irgendwie sehr schnell, sehr groß hochgezogen und ein bisschen vielleicht zu schnell. Es war dann leider 2009, ist der Betrieb in Konkurs gegangen. Nachdem vorher einfach wirklich sehr viel Werbung gemacht wurde, auch schon ganz viele weitere Stoffhändler ins Boot geholt. Also ich habe Zahlen gefunden von 1500 Stoffhändler wurden schon beliefert und so. Aber es kann sein, dass das Ganze einfach zu schnell, zu groß wachsen sollte ein bisschen, weil Brennnessel braucht einfach eine Zeit lang. Das wird Herr Dreyer in dem Interview, das ich mit ihm gemacht habe, dann noch ausführlicher erklären. Aber also so eine Nesselfläche muss einfach zuerst vorbereitet werden, der Acker recht gut, ja, damit da auch nicht zu viel Unkraut drauf wächst, was ich ja total spannend finde, weil eigentlich ist Nessel die Unkraut, das Unkraut. Aber in dem Fall ist es halt wichtig, das vorzubereiten. Dann ist die Auspflanzung oder dieses erste Anbauen ist einfach verhältnismäßig unglaublich teuer, weil für einen Hektar Brennnessel man im Wert von 14.000 Euro Stecklinge braucht. Aber dafür kann das dann, auch wenn das gut vorbereitet ist und sich gut, wie soll man sagen, gut eingewachsen hat da, dann kann das auch über Jahre bestehen bleiben und wird auch die Produktion, also wird auch der Ertrag immer größer. Ne? Aber das heißt, es braucht einfach Zeit. Die Brennnessel ist jetzt nichts, was man einfach hinpflanzt und dann wächst es wie Unkraut, spannenderweise, ja. Sondern das braucht eine Vorbereitung, das braucht einfach einen gewissen langen Atem und auch ein kleines kontinuierliches Wachstum. Und von allem, was ich so recherchiert habe an Zeitungsartikeln oder Zeitschriftenartikeln, die sich noch im Netz finden, war das halt die Krux bei diesem Stoffkontor in Lüchow, dass die zu schnell zu groß werden wollten und das sich dann einfach nicht ausgegangen ist, wie wir in Österreich so schön sagen. Also das einfach hinten und vorne nicht zusammengepasst hat.
Ja, und die Verarbeitung scheint tatsächlich auch so ein Knackpunkt zu sein, weil das eben relativ aufwendig ist, die Fasern aus dem Stängel herauszulösen. Das funktioniert ebenso, wie man es bei Hanf und Leinen kennt, dass die Stängel eine Weile welken müssen. Also so eine Rotte, die aber, glaube ich, sehr kurz ist. Und dann müssen sie trocknen oder also werden dann ja auch praktisch in so eine Art Öfen oder so getrocknet. Dann werden die gebrochen, damit dieser Holzkern eben in Stücke zerteilt wird. Und dann wird diese Rinde, der Rindenbestandteil abgetrennt, wo die Fasern sich drin befinden. Und das ist halt, sind halt vereinzelte Fasern, nicht diese Faserbündel, wie sie Leinen und Hanf haben und Fasern unterschiedlicher Dicke und Länge zusammen. Und das ist halt für das Verspinnen dann auch relativ aufwendig. Also ich glaube, da müssen die Spinnmaschinen dann auch genau darauf abgestimmt werden. Und wenn man dann nicht so große Mengen hat, dann lohnt sich das ja für eine Spinnerei auch nicht so richtig. Deswegen wird meistens so eine Mischung mit Baumwolle gemacht, weil das dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Toleranzen hat. Also die Maschinen damit besser klarkommen. Und es ist einfach so, unsere Textilindustrie ist so extrem auf Baumwollverarbeitung abgestellt, dass alles andere, was eben ein bisschen andere Eigenschaften hat, dann so ein Sonderfall ist. Das ist dann immer ein Nischenprodukt, das ist dann immer teurer, einfach weil diese Verarbeitungsschritte dann auch teurer sind. Und das ist natürlich schwierig, sowas am Markt zu etablieren.
Wobei die Nachfrage nach biologisch und ökoproduzierten Fasern ja nach wie vor anhält. Ne? Und von der Ökobilanz her ist ja die Brennnessel eigentlich ganz toll. Das Einzige, was ich jetzt eben gehört habe, ist, dass bei der Anzucht im Gewächshaus, wenn man eben solche Stecklinge zieht, da gibt es wohl eine Art Pilz und auch eine sogenannte Trauermücke, die quasi Schädlinge sind und wo man die ganz kleinen Pflanzen ein bisschen davor schützen muss. Aber selbst das geht ohne Chemikalien. Ja, da gibt es dann sogar so Fliese, sogar Garze, die man quasi drüber spannt, damit diese Mücke nicht da hinkommt. Aber sobald die quasi abgehärtet sind und im Freiland sitzen oder ausgepflanzt sind, braucht die Brennnessel eigentlich, braucht man da sonst nichts mehr tun. Man muss ein bisschen jäten am Anfang, ja, damit das andere Kraut, das so auf dem Acker wächst, nicht das überwuchert. Aber ansonsten wäre jegliche Form von Pestiziden sogar. Also die Brennnessel selber ist ja empfindlich dagegen. Ja? Das heißt, man kann darf und soll da überhaupt keine Pestizide einsetzen. Von daher ist eigentlich die Ökobilanz großartig. Ein bisschen düngen muss man, habe ich gehört. Aber ansonsten ist das großartig. Und sobald die da mal etabliert ist, in so einer Gemeinschaft aus diesem Acker, kann die da einfach bleiben. Und also ist ja eigentlich ein ganz tolles... Eine ganz tolle Faser, halt in der Verarbeitung ein bisschen schwierig, in Anführungszeichen.
Ja, und halt relativ teuer. Also ich habe noch gefunden, dass die Firma Mattes und Ammann, das ist ein Jersey-Hersteller aus Baden-Württemberg, die haben 2012, 13 auch mal versucht, Nesselstoffe im großen, also Stoffe aus Nesselfasern, in dem Fall Strickstoffe, in größerem Stil herzustellen. Die hatten bei ihrer Firma in Baden-Württemberg ein Feld und haben dann auch in Ungarn Nesseln anbauen lassen und haben sogar eine neue Methode entwickelt, um die Fasern aus dem Stängel rauszulösen. Da gibt es ein Patent auch dazu, was diese Firma entwickelt hat. Und die haben dann 2012, 13 mal auch Jersey-Stoffe in verschiedenen Qualitäten hergestellt und zusammen mit der Modedesignerin Gesine Joost eine Kollektion machen lassen von Kleidungsstücken und das auch groß vorgestellt und auch versucht, dafür Abnehmer zu finden, also auch vor allem für die Stoffe, aber das haben sie dann tatsächlich auch wieder eingestellt. Also es gibt noch eine sehr schöne Webseite zu dem Projekt, aber es war einfach wohl so, dass die Nachfrage nicht ausgereicht hat danach. Letztendlich waren die Fasern 10 bis 15 Mal teurer als Baumwolle und das ist einfach ein ganz schöner Preissprung.
Oh ja. Ja, und deswegen wird es halt dann, wie du gesagt hast, zum Nischenprodukt, ne? Weil es halt so teuer ist, dass es nur Leute leisten wollen, die tatsächlich sehr großen Wert drauf legen.
Ja, genau. Solche. Und es gibt ja eben diese Konkurrenzfasern, Leinen und Hanf, die auch ein bisschen einfacher zu finden sind im Stoffgeschäft oder aus denen es eben auch Kleidung gibt. Und da, ja, da weiß ich eben nicht, ob man dann für die Diversifizierung dann diese Brennnessel wirklich noch braucht, also wo der Platz der Brennnessel dann ist, wenn sie relativ schwierig zu verarbeiten ist und dann die Stoffe so dermaßen teuer sind.
Ja.
Das ist natürlich einfach schwierig, wenn es Materialien gibt, die ökologisch ähnliches Profil haben und auch vom Tragekomfort und von den Stoffen, die dabei rauskommen, sehr ähnlich sind, dann ist ja immer die Frage, was ist mit der Faser, die am teuersten ist und die aber eigentlich keine anderen Eigenschaften mitbringt und also wo ist da der Markt dafür? Also ich kann das schon nachvollziehen, dass das gerade für Nesseln sehr schwierig ist.
Wo ist da der wirtschaftliche Markt dafür? Es gibt auch eine Firma, Dr. Beckhaus, das ist, die haben dann quasi die Geräte von Kranz, von dem Stoffkonto aufgekauft und agieren auch nach wie vor unter nettlefibercompany.com findet man die. Die haben dann die bauen auch Hanf an, Brennnessel und Hanf und verarbeiten das auch miteinander oder zumindest auf denselben Anlagen, weil das offensichtlich geht und haben den Vertrieb ihrer Naturfasergarne an die Firma Habitex übertragen und sind da nach wie vor auch dabei, auch mit Unterstützung und Förderungen weiter zu forschen. Auch im Europäischen Landwirtschaftsfonds haben sie da Projekte laufen. Also da gibt es schon etwas und auch von Herrn Dr. Dreyer habe ich erfahren, dass es in Niedersachsen einen Betrieb gibt, da weiß ich jetzt nicht genau, wie der heißt, aber der eben schon seit Jahren Nesselfelder hat und die auch sehr gut gedeihen und eben die so gut eingewachsen sind quasi, dass das total gut geht und eben regelmäßig ganz schöne Erträge da auch abfallen.
Ja, hast du denn Stoffgeschäfte gefunden, wo man Stoff aus Fasernesseln kaufen kann? Also ich habe bei Anita Parvani was gefunden, das sind allerdings Brennnesseln aus Nepal, das ist die Himalaya-Nessel, das ist irgendwie noch eine ganz andere Pflanze und das hat mit der hiesigen Brennnessel nichts zu tun. Da gab es Stoffe, aber also so aus einheimischer Nessel, ich will immer Nesselstoff sagen, vielleicht sollten wir das auch nochmal erwähnen, also man erkennt ja als Schneiderin auch den Nesselstoff, also so einen ziemlich groben, cremefarbenen, also meistens ungebleichten, leinwandbindigen Stoff, den man zum Beispiel nimmt, um Schnittmuster auszuprobieren oder auch für Theaterdekorationen oder sowas. Und das hat tatsächlich mit Brennnessel natürlich nichts zu tun, weil das so einfach so ein ganz billiger Baumwollstoff ist, aber man vermutet, dass das historisch tatsächlich so ist, dass solche Stoffe, also eine einfachen cremefarbenen Stoffe, dass das eben früher aus Fasernesseln oder aus Brennnesseln gemacht wurde, eben so zu Hause gewebt wurde in dieser Heimarbeit und dass diese Stoffbezeichnung dann irgendwann auf diesen einfachen Baumwollstoff übergegangen ist, einfach weil der auch so ähnlich aussieht wie ein einfacher Stoff aus Nesselfasern. Das ist aber vielleicht ein bisschen verwirrend, wenn wir hier von Nesselstoff sprechen.
Von Nesselstoff, weil das einfach eine Bezeichnung ist für eine bestimmte Stoffsorte, die jetzt nicht unbedingt was mit der Brennnessel zu tun hat.
Ja, aber hast du Nesselstoffe irgendwo gefunden, die man kaufen kann?
Nein, habe ich jetzt so ad hoc nicht gefunden. Es gibt eben diese Firma Habitex, bei der man wohl Nesselzwirne teilweise bekommen können soll. Die haben auch Jute. Ich bin gerade auf der Webseite von denen. Aber so richtig, also vor allem wenn, dann wären es wahrscheinlich auch keine reinen Nesselstoffe, Brennnesselstoffe, weil die ja immer gemischt wurden, ja, weil eben die Verarbeitung, so wie du schon vorher gesagt hast, ja, weil die Brennnessel hat einzelne Fasern und da kann es dann anscheinend auch vorkommen, dass da noch so Knötchen drauf sind, also dickere und dünnere Stellen, sodass die, wie soll man sagen, die Optik dieses Stoffes nicht sehr gleichmäßig ist. Und so, jetzt muss ich nachschauen. Ich glaube, das war das Institut für Pflanzenkultur. Nein, oder die FH Mönchengladbach. Ein Institut, das sich auch mit mit den Stoffen beschäftigt und wo Herr Dreyer mal 20 Kilo Nesselstoff, also Nesselfasern selbst hergestellt hat, ja, selbst gebrochen, kartiert und so weiter und das da hingebracht und wo er dann die Rückmeldung bekommen hat, dass die Fasern zu ungleichmäßig wären, um das so jetzt ganz einfach verspinnen zu können, also dass man quasi noch ein bisschen an der Qualität arbeiten muss. Da gibt es offensichtlich noch Bedarf, und das wäre auch, finde ich, auch interessant, dann nochmal genauer nachzufragen, was das jetzt heißt, dass die Faserqualität zu schlecht ist. Ja? Also woran das dann liegt, ob das dann reißt beim Spinnen oder ob das diese Knötchen, ich weiß es nicht genau. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Aber ich habe jetzt Nesselstoff so zum Kaufen eigentlich dann eben keinen gefunden, wo man wirklich sagt, das ist aus Brennnessel hergestellt, oder 100% Brennnessel sogar.
Ja, nee, habe ich auch nicht gefunden.
Das Einzige, was man natürlich tun kann, also jetzt Brennnessel anpflanzen selber zu Hause, ob das jemand im Garten wirklich machen will, weiß ich nicht so genau. Aber es gibt Kurse zur Herstellung von Brennnesselfasern, also Verarbeitung von Brennnesseln bis zur Faser. Das macht Christiane, so hilf mir Faser und Farbe.
Ja.
Die macht Kurse, und ich bin sehr gespannt. Also es ist etwas, was ich wirklich ganz gerne dieses Jahr ausprobieren würde, mal so einen Brennnesselkurs bei ihr zu besuchen, einfach um das auszuprobieren. Und eine Freundin von mir hat mir letztens so ein kleines Bündel ganz weicher, feiner Fasern in die Hand gedrückt und gesagt, rat mal, was das ist. Und nachdem es kein Leinen war und kein Hanf, habe ich gesagt, Brennnessel. Und sie sagt, ja, das ist Brennnessel. Die hat sie gerade eben letztes Jahr bei einem Kurs selbst hergestellt. Ich möchte das ganz gerne mal ausprobieren. Ich denke, für die Hobby-Textilwerkerinnen unter uns ist, ja, also im Unterschied zu Leinen, wo es ja so Initiativen gibt wie Ziehlein, die wir ja schon mal erwähnt haben, ja, wo man selber Leinen im Hausgarten dann anbaut oder Flachs, ist die Brennnesselfaser ja einfach etwas, das man wirklich ernten könnte, mal am Wegrand, um das auszuprobieren, so ein bisschen
das rösten. Das ging mir sogar hier in Berlin. Ich müsste nur aus dem Haus raus und ein Stück nach links, da ist noch so ein altes, verfallenes Waschhaus, um das so ein Dickicht herum wächst, und da wäre jede Menge Brennnessel dann zum Ernten. Also jetzt nicht, aber Spätsommer dann. Also mir fallen auf Anhieb hier jetzt im Umkreis von, sage ich mal, 2 Kilometer innerhalb des S-Bahn-Rings in Berlin Stellen ein, wo ich ohne weiteres Brennnesseln sammeln könnte.
Ja, und abschneiden. Also wie gesagt, die Erntezeit ist im August. Das ist auch eine Zeit, wo sich dann schon die Blätter ein bisschen fallen lässt. Und wo man die dicken, holzigen Stängel quasi abschneiden kann und das so aus Liebhaberei vielleicht einfach mal versuchen könnte, was man dabei rauskriegt.
Ja. Ich bin gespannt auf deinen Kurs, wenn du das machst dieses Jahr.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich muss jetzt mal schauen, wann die nächsten Termine sind. Aber das werde ich auf jeden Fall. Weißt du von anderen Kursen noch im deutschsprachigen Raum, wo Brennnessel verarbeitet wird?
Nee, ich habe auch Faser und Farbe gefunden. Kann gut sein, dass es da noch mehr gibt, was ich jetzt ad hoc nicht gefunden habe. Ich habe noch eine Initiative gefunden, Swiss Nettle nennen die sich. Das ist so eine Art Start-up. Da gibt es aber anscheinend bisher nicht viel mehr als eine Webseite. Die wollen die Faserproduktion aus Brennnesseln in der Schweiz fördern und gleichzeitig auch alle anderen Pflanzenteile verarbeiten. Also weil man ja aus den Blättern und aus den Samen noch diverse Nebenprodukte herstellen könnte, also als Dünger oder als Tee oder Nahrungsmittelbestandteile und alles Mögliche. Diese Holzteile vom Stängel, die können so als Streu für Kleintiere oder also so Kaninchen, Hamster, Meerschweinchen genutzt werden oder irgendwie für Dämmzwecke oder sowas in der Richtung. Und da soll anscheinend alles von der Brennnessel verarbeitet werden, aber in welchem Zustand das ist, also es gibt eine Webseite, aber wie da der Stand ist, kann man eigentlich nicht richtig erkennen. Das ist aber auch so eine lokale Initiative, die dann auch alles lokal verarbeiten möchte.
Das können wir ein bisschen verfolgen. Was mir gerade noch einfällt, ist der Brennnesselspinat im Frühling. Ne, die ersten zarten Blätter. Also wenn man jetzt die Brennnessel auch als Medizinpflanze oder als Gemüsepflanze ein bisschen. Meine Eltern haben das nie gemacht und ich eigentlich auch nicht. Aber ich weiß, dass es Leute gibt, die, wenn die Brennnesseln im Frühjahr zu sprießen beginnen, dann die ganz feinen jungen Blätter sammeln und das als Brennnesselspinat essen. Und Brennnesseltee hat jetzt welche Wirkung? Das habe ich nicht nachgeschaut. Brennnesseltee gibt's auch. Es gibt Tee aus Brennnesselblättern, der irgendeine ganz tolle Wirkung hat, die mir jetzt entfallen ist, aber vielleicht, vielleicht ist er unter den Hörerinnen und Hörern jemand, der sagt, ja, ich weiß genau, bevor die Brennnessel noch alles gut ist. Mhm. Ja, aber das ist doch ein schöner Abschluss. Falls jemand von unseren Hörerinnen und Hörern noch andere Initiativen kennt, die sich mit Brennnessel beschäftigen oder weiß, wo man einen Kurs machen kann, dann bitte gerne eine Nachricht an uns schicken. Ansonsten danke ich dir für das Gespräch, Konstanze. Spannend, ja, wie immer.
Ja, man lernt ja selber total viel dazu. Also es sind immer Themen, bei denen ich zwar schon ein gewisses Grundwissen habe, aber das dann sehr ausbauen kann im Laufe der Recherche.
Oh ja, und da freue ich mich auf unsere nächsten Episoden und auch auf die Episode, wo einfach Herr Dreyer erzählt, was er mit den Brennnesseln, also einfach von seiner Leidenschaft mit diesen Brennnesseln. Auf das freue ich mich. Das werde ich als Ergänzung zu dieser Podcast-Folge noch eine zweite Podcast-Folge einfach veröffentlichen müssen, weil das war so spannend.
Ja, ich bin darauf, finde ich, auch sehr gespannt.
Wie immer freuen wir uns auf deine Anregungen und Fragen. Schenke uns doch einen Kommentar unter dem Artikel zu dieser Podcast-Folge. Den findest du unter dem Link textilportal.net/podcast014. Wenn du dort bist, dann abonniere doch auch gleich meinen Newsletter, genannt die Textilpost. Dann wirst du nämlich von neuen Podcast-Folgen und Blogposts automatisch informiert. Feedback kannst du auch noch auf andere Weise geben, wenn du möchtest, nämlich indem du mir ein bisschen Geld in den Hut wirfst. Die wöchentliche Produktion dieses Podcasts verschlingt ganz schön viel Zeit. Und jeder finanzielle Beitrag hilft, dass ich dich weiterhin mit wertvollen Informationen und tollen Geschichten versorgen kann. Damit du nicht lange suchen musst, habe ich den Link zur Spendenseite in die Shownotes gepackt oder du rufst einfach textilportal.net/spenden in einem Browser deiner Wahl auf. Bedanken möchte ich mich diesmal bei Susanne von wollemond.de, die dem Spendenaufruf gefolgt ist. Vielen Dank für deine Unterstützung, Susanne. Was in der nächsten Folge kommt, haben wir ja heute schon mehrmals erwähnt. Dr. Jens Dreyer, den ich eigentlich nur kurz zur Geschichte des Stoffkontors befragen wollte, hat mir ausführlich über seine Brennnesselforschung erzählt. Und das finde ich so spannend, dass ich euch dieses Gespräch nicht vorenthalten kann. Also nächste Woche folgt Teil 2 zur Brennnessel. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge vom Textilportal Podcast.